Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung auf dem Medical Campus Peil Bad Nauheim. Ich bin Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologe und betreue zahlreiche Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu ihren persönlichen Bestleistungen, bin aber auch für den Bereich der Ernährungsberatung hier auf dem Medical Campus Peil in Bad Nauheim zuständig. Heute als Gast bei uns Frau Dr. Bettina Irmler, Expertin für sekundäre Pflanzenstoffe. Hallo Frau Dr. Irmler.
Hallo.
Jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe haben Sie gesagt. Heißt das richtig?
Ja, das ist so drin bei mir irgendwie.
Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn es darum geht, Entzündungen zu vermeiden. Wir haben uns bereits in einem Podcast darüber unterhalten, was man mit sekundären Pflanzenstoffen oder Pflanzeninhaltsstoffen gegen zum Beispiel Gelenkbeschwerden tun kann. Was vielen aber nicht bekannt ist, dass sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe auch eine große Wirkung auf die Darmflora, heute sagt man das Darmmikrobiom, haben oder die Darmmikrobiota haben. Darüber soll's heute gehen. Und viele von uns machen sich ja oft Smoothies selber, zum Beispiel auf der Basis von Apfelsaft. Das heißt, ich nehme einen klassischen Apfelsaft und packe ein paar Beeren, etwas Obst noch mit rein, halte den Pürierstab da rein und habe dann einen vermeintlich gesunden Smoothie. Ich habe gelesen, da gibt es eine neue Studie, Frau Dr. Irmler, die zeigt, dass das vielleicht gar nicht so günstig ist. Warum denn das?
Genau, also wenn wir uns anschauen, was wir da hauptsächlich an Obst in so einen Smoothie reintun, dann ist es ja in der Regel eben die Banane und der Apfel und dann noch ein paar Beeren dazu. Das Problem hierbei ist, dass anders als vielleicht auch in industriell hergestellten Säften und Smoothies, wir produzieren die ja zu Hause, also essen sie auch gleich oder trinken sie gleich. Und die Banane, die enthält einen hohen Anteil an Polyphenoloxidase. Das ist ein Enzym, was mit Sauerstoff und bei der Zerkleinerung von Pflanzenzellen aktiv wird und eben unsere wertvollen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe oxidiert. Also ich will nicht sagen zerstört. Zerstören ist nicht der richtige Begriff, sondern es ist eher ein Verändern, so dass sie für uns keine gute Wirkung mehr haben. Das ist sozusagen die Problematik, die wir haben, wenn wir selbstgemachte Smoothies zu Hause trinken. Und da kommt dann noch ein anderes Problem hinzu, das wir öfter haben, wenn wir Probleme mit der Fructose haben. Das heißt, der hohe Fructoseanteil ist dann eventuell auch ungünstig.
Also Fructose, das ist dann der Fruchtzucker, den wir in großen Teilen im Obst finden. Und die Fructose kann in größeren Mengen schon alleine abführend wirken. Das kennen alle Sportlerinnen und Sportler, die da zu viel Obst vom Sport gegessen haben. Das wirkt dann sehr stark leistungssteigernd im Sinne von, man läuft sehr, sehr schnell Richtung, ja, Dixi-Häuschen, aber nicht unbedingt Richtung Ziel, weil es durchschlagende Wirkung haben kann. Aber viele haben auch sogenannte Fructose-Malabsorption. Das heißt, sie können größere Mengen an Fructose gar nicht gut vertragen. Und was noch dazu kommt, man weiß heute, dass die Fructose, also der Fruchtzucker, in großen Mengen aufgenommen, gerade bei unserem sitzenden Lebensstil, den viele, viele von uns pflegen oder pflegen müssen, dass diese Fructose sehr leicht von der Leber umgewandelt wird in Leberfett. Und wir haben viele Menschen in der westlichen Welt, die unter einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber und leiden. Und deshalb ein hoher Konsum von Fruchtzucker nur dann empfehlenswert, wenn ich diesen Fruchtzucker gleich beim Sport wieder als Energiequelle nutze. Aber der selbstgemachte Smoothie mit sehr hohem Obstanteil, regelmäßig verzehrt in großen Mengen, scheint da nicht das Nonplusultra zu sein. Sie sind Expertin für sekundäre Pflanzenstoffe und haben darüber auch promoviert.
Ganz genau. Da sind wir eigentlich auch in dem Bereich, wo ich mich dann auch ganz zu Hause fühle beim Saft, vor allem wenn es dann um die Farbe geht, weil die die Farbstoffe aus bunten Säften, also zum Beispiel Johannisbeere oder Holunder, diese ganz farbintensiven Säfte, damit habe ich mich in der Doktorarbeit beschäftigt und natürlich mit der Bioverfügbarkeit dieser Substanzen, was ja auch, wenn wir über den Darm sprechen, eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir jetzt über die unterschiedlichen Obstsorten oder Gemüsesorten gucken, die man so in den Smoothie rein tun wollen würde, dann ist auch die Frage immer nach der Bioverfügbarkeit der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die wir da vielleicht haben wollen. Und die ist auch sehr unterschiedlich. Bioverfügbarkeit gibt eigentlich an, wie schnell eine Substanz aufgenommen wird und eben auch am Wirkort zur Verfügung steht. Das kann der Wirkort kann natürlich unterschiedlich sein, so dass es theoretisch nachweisbar ist am Wirkort. Und wenn wir jetzt gucken, die Farbstoffe in den, also die bunten, roten, lila, blau farbenen Farbstoffe aus den Beerenfrüchten zum Beispiel, die haben eine relativ geringe Bioverfügbarkeit. Wohingegen dann zum Beispiel die Carotinoide, wenn sie aus erhitzten Lebensmitteln, also was wir da kennen, Beta-Carotin zum Beispiel, aber auch Lycopin zum Beispiel aus der Tomate oder auch diese Stoffe, die in Kohlgewächsen zu finden sind, die sind relativ gut bioverfügbar. Da muss man halt dazu sagen, da kommt es dann auch noch drauf an, fettlöslich, wasserlöslich. Das heißt, müssen wir sie zusammen mit Fett aufnehmen. Oder eben wässriger Umgebung oder spielt es noch eine Rolle, sind sie verkapselt oder sind sie gemahlen? Also die Partikelverkleinerung vielleicht spielt auch noch eine Rolle.
Das ist eine Wissenschaft für sich, wenn ich das richtig mitbekomme.
Genau.
Ja, unglaublich. Wir haben ja grundsätzlich die Empfehlung von 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar bis zu 9 Portionen. In England sind es, soweit ich weiß, 7 Portionen. Das ist eine ganze Menge, das schaffen die allerwenigsten hier in unseren westlichen Breitengraden. Wir haben eine kleinere Untersuchung oder eine Befragung mit Infratest DIMAP durchgeführt, repräsentativ. Und dort haben weit über 80% der Befragten es nicht geschafft, regelmäßig 5 Portionen Gemüse und Obst zu verzehren. Jetzt haben wir das Thema Darm und Mikrobiota. Und Sie haben die Verfügbarkeit angesprochen. Das heißt, auf der einen Seite sind diese Substanzen nur in bestimmten Verhältnissen zueinander und in bestimmter Kombination, auch bei der gleichzeitigen Aufnahme vielleicht von anderen Lebensmitteln, bei den Fettlöslichen zum Beispiel auch mit einer kleinen Fettmenge mit verfügbar. Und sie sind auch dann nur gut verfügbar, wenn das Darmmikrobiom gut aufgestellt ist. Das heißt, wenn wir viele, viele kleine günstige Helferlein in unserem Darm haben, also viele Bakterien, die uns unterstützen. Welche Bedeutung hat denn dieses Darmmikrobiom, diese Fülle von Bakterien eigentlich überhaupt so für unsere Gesundheit? Was soll ich mit den vielen kleinen Bakterien da in meinem Darm überhaupt anfangen?
Also die haben natürlich einen großen Einfluss auf die Gesundheit, abgesehen davon, dass wir erstmal davon ausgehen, wenn wir keine Darmprobleme haben, geht's uns so ja auch erstmal gut, allein schon vom Gemüt her. Also es hat schon mal Einfluss auf den Gemütszustand sicherlich. Aber
das schlägt mir auf den Magen, ist das so?
Ja, genau, genau. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel der Appetit geregelt wird über den Zustand der Mikrobiota, der Energiestoffwechsel spielt eine Rolle. Übergewicht, also gerade wenn wir von einem Ungleichgewicht sprechen, haben wir je nach Zusammensetzung der Nahrung wird das beeinflusst. Diabetes ist immer wieder da in den Zusammenhang gebracht. Die Immunfunktion an sich, also unser größtes Immunorgan, Allergien werden in Zusammenhang gebracht. Kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf, aber auch natürlich Krebs und dann die chronischen Darmerkrankungen, die auch eine große Rolle spielen, beziehungsweise wo die Mikrobiota eben die Hauptrolle spielt.
Ja, auch im Bereich der des Entzündungsgeschehens, dieser Silent Inflammation, spielt der Darm und die Mikrobiota, auch die Stabilität der Darmwand, Stichwort Leaky Gut, eine große Rolle. Das kenne ich aus dem Sportbereich. Und man kennt vielleicht auch diese Zusammenhänge über diese Achsen, die man dort beschreibt. Also zum Beispiel die Darm-Hirn-Achse ist lange bekannt. Inzwischen kennt man auch andere Achsen. Darm-Muskel-Achse gibt es. Also ein großer Einfluss dieses Mikrobioms, dieser Bakterien, die wir in unserem Darm finden, auf viele, viele Bereiche. Jetzt gibt es viele Menschen in unseren Breiten, die, man sagt da so schön, eine steigende Prävalenz, also immer mehr betroffen sind von Darmproblemen, sei es kurzfristig oder eben auch langfristiger Art. So ein Klassiker ist der Reizdarm, wo man ja längerfristig Darmbeschwerden hat. Und viele Aktive im Sportbereich kennen das, dass sie während der Belastung, nach der Belastung größere Probleme mit der Darmtätigkeit, mit Völlegefühl, aber eben dann sogar bis hin zu Schmerzen während des Sports haben. Vielen Aktiven, das erlebe ich immer wieder hier in der Sportlerernährungsberatung bei uns auf dem Medical Campus Peil in Bad Nauheim, ist nicht bekannt, dass der Darm während der Aktivität deutlich weniger gut durchblutet wird. Das heißt, das Blut wandert praktisch vom Körperkern in die Peripherie, in die Muskeln. Das ist eigentlich dieser klassische Warmmacheffekt. Das ist mit ein Grund, ja, weshalb man sich warm macht, dass der Muskel besser durchblutet wird. Und wenn ich dann das Blut im Muskel habe, es ist nicht mehr geworden, dann muss es woanders weniger sein. Also ist der Darm weniger gut durchblutet. Und das führt oft dazu, dass diese Darmwand poröser werden kann, löchriger wird und Substanzen, die sich im Darm befinden, durch diese leicht löchrige Darmwand, man nennt das dann Leaky Gut, in das Blut gelangen können und dort Entzündungsprozesse hervorrufen können. Also sportliche Aktive, vor allem dann, wenn sie intensiv unterwegs sind, wenn sie sehr lange unterwegs sind, also viele, die zum Beispiel für einen Marathon trainieren oder die vielen Triathletinnen und Triathleten, die haben eine sehr lange Zeit einer Minderdurchblutung des Darms und sind insofern auf eine gute Mikrobiota angewiesen. Jetzt kennt man unterstützende Wirkung von Prä- und Probiotika. Können Sie uns erklären, was das genau ist?
Die Probiotika, damit fange ich vielleicht mal an, das sind Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittelbestandteile, sagen wir es vielleicht mal so, die lebende Mikroorganismen enthalten und die gelangen dann in den Darm und können dort das Gleichgewicht der, ich sag mal, guten gegen die bösen Mikroben sozusagen gewinnen oder ausgleichen. Und da kennt man jetzt zum Beispiel klassischerweise die Milchsäurebakterien aus dem Joghurt. Aber wenn man da noch weiter guckt, gibt's natürlich auch dazu viele Nahrungsergänzungsmittel, die gezielt eben diese lebenden Mikroorganismen in verkapselter Form haben oder auch Substanzen, die Hefezellen enthalten. Also das wären die Probiotika. Und wenn wir dann die Präbiotika angucken, das sind dann eher unverdaubare Lebensmittelbestandteile, die gelangen in den Dickdarm und haben dann sozusagen Einfluss auf die dort lebenden, hoffentlich gesunden, vor allem Mikroorganismen, also die gesundheitsförderlichen Mikroorganismen, die wir da auch haben wollen, und fördern eben dann dadurch, dass sie Nahrung für diese Mikroorganismen sind. Also da kennt man zum Beispiel das Inulin aus Zwiebeln oder Bestandteile von Hafer. Und was in den letzten Jahren auch immer mehr in den Fokus gerückt ist als Präbiotika, sind sozusagen die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Und die haben eben so eine ähnliche Wirkung wie Präbiotika. Die gelangen nämlich auch in den Dickdarm. Wir hatten es ja vorhin von der Bioverfügbarkeit. Das heißt, Großteil wird gar nicht über den Dünndarm oder vorher noch über den Magen resorbiert, sondern gelangt eben unverdaut in den Dickdarm und kann dort auf vielfältige Weise positive Effekte hervorrufen. Und alles, was dann überschüssig ist, wird einfach ausgeschieden.
Das war jetzt eine ganze Menge an Informationen auf einmal. Ich versuche es nochmal kurz auch so für mich zu rekapitulieren. Ja, auf der einen Seite die Probiotika, das sind Bakterien, die normalerweise in unserem Darm enthalten sein sollten. Soweit ich informiert bin, gibt es da etwa so 1500 verschiedene Stämme insgesamt. Jeder von uns und jede von uns hat wahrscheinlich nur so circa 500 Stämme in seinem Darm. Also welche ich da so genau habe, weiß ich nicht. Aber was eigentlich immer dabei ist, sind diese Milchsäurebakterien und auch Bifidobakterien. Und insofern macht es Sinn, wenn ich diese probiotischen Präparate aufnehme, auch genau diese Stämme mit aufzunehmen und da, glaube ich, auch ein breites Spektrum an probiotischen Bakterien mit einem Präparat zur Unterstützung dieser Darmmikrobiota aufzunehmen. Ist das richtig?
Genau, also da gibt es natürlich verschiedene Qualitätskriterien, die man sich so ein bisschen ja merken kann vielleicht. Gut ist immer, wenn natürlich die Stabilität schon mal gegeben ist gegenüber den Magen- und Gallensäuren. Das heißt auch wirklich in so einer Form, in so einer Darreichungsform ist, dass es auch im Darm dann an der entsprechenden Stelle ankommt. Dass aber auch genau exakt ausgewiesen ist, was drin ist, was für Stämme dort angewendet werden. Und vielleicht auch anwendungsspezifisch, also für was ist das Präparat, für ja welche Stämme werden dann speziell ausgewählt. Idealerweise sollten dann auch noch Zusatzstoffe, die verzichtbar sind und vielleicht auch allergen sein könnten, vermieden werden. Also und die einfache Dosierung ist dann noch besser, also wenn man nicht dann noch lange überlegen muss, wie man es dosieren muss.
Das wären jetzt die Qualitätskriterien für diese Probiotika, also für die Bakterien, die ich in lebender Form direkt mit aufnehme. Ich habe früher gelernt, wenn man sie wieder absetzt, dann gehen sie mit der Zeit auch wieder weg. Das heißt, sie siedeln sich nicht wirklich im Darm an, sondern ich bin eigentlich auf eine regelmäßige Aufnahme angewiesen, solange eben diese Darmprobleme bestehen oder wenn ich meine Darmmikrobiota entsprechend unterstützen müsste. Gibt es dazu neuere Erkenntnisse?
Also es ist so, wenn man jetzt zum Beispiel gezielt nach Antibiotikagabe den Darm wieder besiedeln will, weil einfach alles aufgeräumt wurde, das ist natürlich dann sinnvoll, das auf diesem Wege zu tun. Grundsätzlich wird aber immer die Zusammensetzung der Darmmikrobiota gesteuert durch das, was wir essen. Das heißt, wenn wir nach dieser Therapie weiterhin uns vielleicht ungesund, unausgewogen ernähren, dann wird auch ein Ungleichgewicht automatisch wieder zustande kommen, wenn wir die Therapie absetzen. Da ist es durchaus sinnvoll, eben dann auch durch den gezielten Einsatz von vielleicht auch Präbiotika oder sekundären Pflanzeninhaltsstoffen das Gleichgewicht wieder zu halten.
Jetzt haben Sie Präbiotika schon angesprochen. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Probiotika, das heißt, wir haben die lebenden Bakterien direkt mit aufgenommen und die Präbiotika sind dann quasi das Futter für diese entweder zusätzlich aufgenommenen Bakterien oder die, die wir sowieso schon in unserem Darm haben und vor allem für die positiven, die wir da unterstützen wollen. Und da gibt es unterschiedliche Bestandteile aus den Lebensmitteln. Ich kenne zum Beispiel, wird im Sport gerne verwendet, die sogenannte resistente Stärke. Das heißt, ich koche die Kartoffeln oder auch mal den Reis. Lasse das dann abkühlen und durch diesen Abkühlungsprozess verändert sich der Stärkeanteil, ist für uns selber nicht mehr ganz gut aufschließbar, etwa 30-35% wohl, wird umgewandelt in diese resistente Stärke und dieser Teil dient dann diesen positiven Darmbakterien als Futter, die können sich vermehren und müssen zum Beispiel auch nicht auf dem Schleim der Darmschleimhaut, also der Darmwand praktisch zurückgreifen, denn das tun die, wenn die nicht genügend Futter bekommen. Damit haben gerade sportlich Aktive tolle Möglichkeiten, denn so ein Sportleressen ist ja ganz oft ein kohlenhydratbetontes Essen. Das heißt, Nudeln, Reis, Kartoffeln stehen da eh sowieso oft auf dem Speiseplan und man kann dann die größere Portion kochen und lässt einen Teil abkühlen und isst das dann am nächsten Tag und hat dann nicht nur Futter für sich selber, sondern auch Futter für die Darmbakterien. Jetzt haben Sie aber schon angesprochen, dass auch diese sekundären Pflanzenstoffe als Präbiotika dienen. Wie funktioniert das denn?
Also erstmal gelangen ja, wie ich schon sagte, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe direkt unverdaut, eben in den Dickdarm. Kann auch sein, dass Abbauprodukte in den Dickdarm gelangen. Allein durch die Anwesenheit, die dann ja als Nahrung dienen, kann die Mikrobiota unterstützt werden, das Wachstum dieser guten Zellen, sozusagen Mikroorganismen, gefördert werden. Was aber auch noch ein großer Bereich ist, ist, dass zum Beispiel sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe durch ihre Wirkung oder ihre Beschaffenheit die bakterielle Zellmembran von pathogenen Keimen, also von den gefährlichen Keimen, angreift, also gezielt von diesen ungesunden Keimen, eben dadurch dieses Gleichgewicht wiederherstellt. Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe selber nehmen zum Beispiel auch Einfluss auf die Entstehung und Vermehrung von Krebszellen im Darm. Es wird das Immunsystem direkt, also das darmbasierte Immunsystem wird moduliert. Das heißt, moduliert im Sinne von minimal aktiviert, sodass eben, was wir vorhin auch hatten mit dem Leaky Gut, vielleicht die Barrierefunktion verbessert wird. Und was dann noch ein großer Effekt ist, ist eben, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe werden von den Mikroorganismen verstoffwechselt und dabei entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren dienen erstens mal den Zellen selber, den Darmzellen selber als Nahrung, wodurch eben ja einfach die Gesunderhaltung gefördert wird. Aber der zweite Grund ist auch, dass der pH-Wert sinkt. Das heißt, insgesamt wird das Milieu saurer und das auch wieder die Schutzwirkung erhöht. Und die kurzkettigen Fettsäuren sind so klein vom Molekül, dass sie zum Beispiel auch über die Blutbahn ins Gehirn gelangen und da als, ja, sozusagen als Energielieferant dienen kann.
Ja, das kenne ich auch wieder aus dem Sportbereich, dass diese kurzkettigen Fettsäuren, die ja englisch so schön als SCFAs, Short Chain Fatty Acids, bezeichnet werden, dass die auch unter Belastung ein zusätzlicher kleiner Energielieferant sein können und deshalb auch eine gut aufgestellte Darmmikrobiota sehr, sehr günstig ist für alle die, die längerfristig auf hohem Leistungsniveau unterwegs sind. Jetzt haben wir über sekundäre Pflanzenstoffe in Gänze gesprochen. Gilt das für alle sekundären Pflanzeninhaltsstoffe oder stechen da einige heraus, die im Bereich dieser Präbiotika-Wirkung von besonderer Bedeutung sind?
Also es gibt tatsächlich viele, die Wirkung haben, weil es einfach viele gibt, die nicht vom Dünndarm verstoffwechselt werden oder schon aufgenommen sind, deswegen in den Dickdarm gelangen. Aber besonders herausstechend sind tatsächlich die Zitrusflavonoide. Das sind sozusagen die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die wir zum Beispiel in der Orange oder in der Grapefruit finden. Polyphenole, die Übergruppe, und dazu zählen eben die Zitrusflavonoide. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Wenn man da nochmal mit ein paar Wörtern um sich hauen will, dann geht noch ein bisschen spezieller. Also das Naringin zum Beispiel, das ist verantwortlich für den bitteren Geschmack in der Grapefruit. Und dann gibt es noch das Hesperidin, das in der Orange zu finden ist.
Und diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, das Hesperidin oder auch das Naringin, die entstehen, soweit ich informiert bin, auch dann besonders gut, wenn die Orangen zum Beispiel im unreifen Zustand geerntet werden, und dann produziert diese unreif geerntete Orange diese Substanzen noch nachträglich?
Genau, also es ist auch so, wie theoretisch in einem Glas Orangensaft, wenn es ein 100% Fruchtsaft ist, dann finden wir da ungefähr so 70 Milligramm Hesperidin. Wenn jetzt aber da noch zum Beispiel Pflanzenzellen mit, also was man vielleicht kennt mit fruchtfleischhaltigen Orangensäften, da finden wir zum Beispiel höhere Gehalte. Viel ist natürlich in der Schale enthalten, die wir natürlich nicht aufnehmen, aber bei der Herstellung oder Verarbeitung von Orangensaft bleibt dann natürlich viel übrig. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, das in spezieller Darreichungsform zu nehmen. Durchschnittlich am Tag, nicht jeder nimmt ein Glas Orangensaft zu sich jeden Tag. Ja. Und vielleicht auch keine Grapefruit. Also geschätzt wird ungefähr so ein Wert von 20 Milligramm pro Tag. Das ist natürlich ein Durchschnittswert.
Ja, das sind dann schon relevante Mengen, die man dann wahrscheinlich auch mit Präparaten bekommen kann, wo ich dann diese Zitrusflavonoide in konzentrierter Form enthalten habe. Also ich gehe davon aus, dass ich da auch die Möglichkeit habe, dann höhere Konzentrationen zu bekommen als über Fruchtsäfte.
Genau, also es gibt da auch Kombinationen. Das Wichtige ist ja, was wir auch am Anfang schon hatten mit dem Fruchtzucker. Das heißt, nicht jeder verträgt auch dieses Glas Orangensaft sehr gut. Beim Grapefruit gibt es sogar ja Medikamenteneinnahme, wo man sagt, ja, kein Grapefruit trinken. Das heißt, es ist sinnvoll, das durchaus in vielen Fällen als Präparat zu sich zu nehmen, weil wir dann zahlreiche Nebenwirkungen gar nicht haben. Und trotzdem ist es nicht so unphysiologisch hochdosiert, dass man sagen müsste, das macht keinen Sinn.
Vielen, die Reizdarm haben oder an Verdauungsproblemen auch leiden oder gerade im Bereich des Sports eben auch häufiger nervösen Magen, nervöses Darmgefühl besitzt, gerade unter Belastung, wird dann oft geraten, zu einer sogenannten Low-Footmap-Diät zu greifen. Das heißt, da werden wenige dieser an und für sich guten Substanzen für die Darmbakterien auch mit aufgenommen. Das sind dann Substanzen als fermentierbare Kohlenhydrate gelten, zum Beispiel das Inulin, das die, wie wir ja gesagt haben, Mikrobiota eigentlich unterstützt, wird dabei vermieden. Und gerade wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, dann bietet es sich an, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zur Unterstützung der Mikrobiota mit aufzunehmen. Denn so eine Low-FODMAP-Diät wird inzwischen, zumindest im Sportbereich, auch sehr konträr diskutiert, weil sie eben zu einer sehr geringen Menge von Ballaststoffen führt. Und hier können sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe durchaus ergänzend wirken. Wenn wir jetzt den Darm unterstützen wollen, unsere Mikrobiota stärken wollen, dann würde ich, nach dem, was wir jetzt ausgearbeitet haben, sagen, wir brauchen die Bakterien, wir brauchen das Futter und sollten das möglichst dann zusammen aufnehmen. Das ist mit einer normalen Ernährung sicherlich auch immer möglich und auch immer die erste Zielsetzung, aber wie gesagt, viele schaffen es nicht. Und es gibt auch Präparate, die diese wichtigen Substanzen, die wir jetzt aufgezählt haben, kombinieren.
So viel Joghurt ist schwierig zu essen, um das sozusagen in ausreichender Menge aufzunehmen. Deswegen gibt es da durchaus Präparate, die sozusagen das kombinieren. Also zum Beispiel Darmflora plus Select Komplex. Da hat man eben diese Zitrusflavonoide mit dabei und hat aber gleichzeitig die schon genannten Mikroorganismen, die zum Beispiel in einer speziellen Zusammensetzung dann dafür gemacht sind, eben den Darm zu unterstützen.
Und die Mikroorganismen liegen dort auch mit sehr vielen unterschiedlichen Stämmen vor. Soweit ich informiert bin, sind es 22 unterschiedliche Milchsäurebakterienkulturen und auch in einer sehr, sehr hohen Dosierung, sodass man auch von der Gesamtanzahl der Kapseln am Tag nicht stündlich eine nehmen muss, sondern bis hin zu 4 Kapseln maximal am Tag, in der Regel so 2 Kapseln am Tag nehmen kann. Vorteil noch auch von diesem Präparat, da ist ein sehr durchdachter Anteil an B-Vitaminen mit enthalten. Aus dem Sportbereich kommt wieder Kohlenhydratstoffwechsel, ist auf das Vitamin B1 angewiesen, also dieses klassische Muskelbenzin funktioniert nur dann, wenn ich ausreichend B1 habe. Wir brauchen zum Muskelaufbau in der Regeneration Vitamin B2 und vor allem das Vitamin B6 für den Eiweißstoffwechsel. Und das in Ergänzung mit einer gut aufgestellten Darmmikrobiota hilft dann auch gerade die regenerativen und Anpassungsprozesse nach dem Sport effektiv abarbeiten zu können, also diese Prozesse im eigenen Körper zu optimieren. Alles unter der Voraussetzung, der Darm läuft gut. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge an Informationen geliefert. Wir brauchen diesen gut funktionierenden Darm. Wir haben die Gefahr, wenn die Darmwand löchrig ist, dass es dann zu unterschwelligen Entzündungen und zu weiteren Problemen kommt, die Sie ja sehr schön aufgezählt haben. Wir brauchen diese kleinen Helferlein in unserem Bauch und wir können das Ganze sehr gut unterstützen, indem wir hier mit ausgewählten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen unsere Bakterien anfüttern können. Präbiotische Wirkung nennt man das und damit helfen, den Darm so weit aufzubauen, dass ein Leaky Gut möglichst keine Chance hat. Wir setzen solche Präparate sehr gerne bei hochleistungsaktiven Sportlerinnen und Sportlern ein. Es gibt da sehr gute Erfahrungsberichte, was alleine die Probiotika zum Beispiel angeht, dass sie auch immunschützend wirken. Ein klassisches Krankheitsbild von intensiv sportlich Aktiven sind die Erkrankungen der oberen Atemwege, also nicht die tiefe Bronchitis, sondern eher so dieser leichte Reizhusten, auch Halsentzündungen. Und da hat sich gezeigt, dass bestimmte Nahrungsergänzungen, unter anderem Zink, aber eben auch Probiotika, wenn ich diese Erscheinung habe, günstig auf den Verlauf dieser Erkrankung der oberen Atemwege wirken. Also hier ist tatsächlich ein Wirknachweis in bestimmten Indikationsfeldern gegeben. Und deshalb ist es heute in vielen Bereichen des Hochleistungssports oder des leistungsorientierten Sports gang und gäbe, mit Probiotika zu arbeiten. Auch gerade im Bereich des leistungsorientierten Sports bei Frauen, prämenstruelles Syndrom zum Beispiel oder bei Zyklusproblemen ist es oft günstig, mit diesen Präbiotika und vor allem den Probiotika parallel zu arbeiten. Auch dazu gibt es Studien. Und wenn wir das eben kombinieren in einem Präparat, wo wir dann auch diese Zitrusflavonoide mit enthalten haben, ist das nochmal wirkungsunterstützend.
Genau, also die sollten dann auch in ihrer Menge genau ausgewiesen sein. Das hatten wir ja vorhin schon bei den Qualitätskriterien. Das gilt eigentlich im Grunde auch für diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Ist immer gut, wenn genau drauf steht, was genau drin ist und in welcher Konzentration oder welcher Menge. Da ist nicht viel hilft viel. bei den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, sondern genaue Auswahl und eine nicht zu übertriebene Menge das Ausschlaggebende.
Ja, prima. Ich glaube, dann haben wir eine ganze Menge an Informationen gesammelt. Jetzt gilt es, das Ganze noch umzusetzen. Regelmäßig Obst und Gemüse, Gemüse und Obst auf dem Teller. Ja, viele auch vergorene Lebensmittel, sei es der Joghurt, möglichst naturbelassen, wenig erhitzt, denn sobald er erhitzt ist, töte ich ja diese Bakterien ab. Das heißt, Joghurt, mit lebenden Bakterienkulturen verwenden. Und wenn man das nicht schafft, stehen eben heute Präparate zur Verfügung, die eine Kombi aus den genannten Inhaltsstoffen liefern und uns auf unserem Weg hin zu einer gut unterstützten Darmmikrobiota helfen können. Ja, vielen Dank für die tollen Informationen, Frau Dr. Immler. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Kann ich zurückgeben.
Damit hoffe ich, dass der eine oder die andere das eben auch umsetzen können und damit vielleicht auch die ein oder anderen Darmprobleme beseitigen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hört gerne wieder rein beim nächsten Podcast unter dem Motto Lecker zum Erfolg. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.